Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Fatih Akin gehört zu den bedeutendsten deutschen Regisseuren, Drehbuchautoren und Produzenten der Gegenwart. Geboren 1973 in Hamburg als Sohn türkischer Einwanderer, nehmen die Themen Migration, Zugehörigkeit und Identität in seinen Filmen oft eine zentrale Rolle ein. Das German Film Festival widmet Fatih Akin dieses Jahr einen Fokus mit 4 Filmen, darunter auch sein neuestes Werk, Amrum. Darin geht es um die Kindheitserinnerungen seines Freundes und Mentors, des Regisseurs Hark Bohm, der erst im letzten Jahr verstorben ist. Im Film begleiten wir den 12-jährigen Nanning während der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs auf der Insel Amrum. Wir konnten mit Fatih Akin ein Interview führen und haben mit ihm darüber gesprochen, wie er sich diesen Stoff zu eigen gemacht hat und was er davon hält, in Australien so gefeiert zu werden. Ich würde gerne erstmal mit Amrum anfangen. Das ist Ihr neuester Film. Da erzählen Sie die Geschichte des 12-jährigen Nanning, der das Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Nordseeinsel Amrum erlebt. Das ist ja nicht wirklich ein typischer Fatih Akin-Stoff. Wie ist es denn zu dem Film gekommen?
Also, das ist ja eigentlich ein Film, den jemand anders hätte drehen sollen. Das sollte ja eigentlich mein Freund und Lehrer Hark Bohm drehen. Hark Bohm war ein Filmschaffender in Deutschland, der in den 70ern und 80ern seine Hochzeit hatte, also seine höchste Prominenz. Der kommt halt aus der Clique um Rainer Werner Fassbinder herum, bei dem er viel gespielt hat. Und Hark hat später eine Filmschule gegründet. Da habe ich zwar nicht gelernt, aber er war trotzdem irgendwie mein Lehrer. Weil ich habe später bei ihm unterrichtet. Und wir wurden Freunde und haben dann halt auch diverse Sachen gemeinsam geschrieben, also Chick zum Beispiel und Aus dem Nichts. Und dieser Film sollte eben unter seiner Regie entstehen und ich sollte das Ganze produzieren oder wollte. Und dann wurde Hark zu betagt, also war einfach zu schwach, den Film selber zu drehen. Und da hat er mich gefragt, ob ich die Regie übernehmen würde. Das war zwei Jahre bevor der Dreh stattgefunden hat. Und ich habe mich auch damit schwer getan, eben weil ich erst dachte, das ist sehr weit weg von mir und hat eben keine persönlichen Bezüge zu meiner Biografie oder zu meiner üblichen Arbeit. Und dann habe ich es aber versucht, so professionell anzugehen, so, ne? So wie so ein angeheuerter Regisseur eben, so, ne? Also so Auftragsarbeit. So Regisseure, also jetzt nicht Filmemacher, aber Regisseure, die machen ja auch Auftragsarbeiten, also fürs Fernsehen, Tatort und so. Ja, und ich dachte, ich probiere mal, ob ich das auch kann, eine Auftragsarbeit. Und dann wurde aus dieser Auftragsarbeit eben doch ein sehr persönlicher Autorenfilm, ne?
Was hat Sie dann jetzt an diesem Stoff so interessiert, dass er doch auch persönlich wurde?
Am meisten eigentlich, also das war so mein persönlicher Zugang zu dem Material, war, dass, also die Geschichte darum, dass der junge Nanning eine Mutter hat, die Nazi ist. Also so, das kenne ich jetzt so aus dem Persönlichen, dass, also mein Vater und ich hatten eine sehr enge Beziehung, so, war ein guter Vater und so, und hat mich auch wirklich geliebt und ich ihn. Aber mein Vater war politisch ganz anders unterwegs und ganz anders gepolt, als ich drauf bin. So, ne? Und mein Vater und ich, wir konnten nicht 10 Sekunden über Politik sprechen, ohne dass es so laut wurde im Raum. Und diese Erfahrung war dann doch die wertvollste, weil es war für mich irgendwie so die Brücke zu dem Film. Also nicht jetzt Außenseiter sein, aus Hamburg kommen, auf der Insel und all so ein Kram. Das denkt man immer so, aber das ist gar nicht so, das ist gar nicht so das Vordergründige gewesen oder alle sind Flüchtlinge oder so. Das war eigentlich das, dass man zwar eine Familie ist, also Vater und Sohn oder Mutter und Tochter, Mutter und Sohn eben, Schwester und Schwester, und man ist politisch ganz anders drauf. Und man ist mit dem politischen Gegner zusammen. Man ist, also mein Vater und ich waren, ich habe Freunde im Gefängnis in der Türkei, und mein Vater hat die Leute gewählt, die dafür sorgen, dass meine Freunde im Gefängnis sind. So, ne? Also so. Ja, und das, das finde ich doch faszinierend. Also wie sehr man politischer Gegner sein kann, dennoch aber die Bürde der Familie hat und die Bürde der Liebe hat. So, und also dieser Widerspruch, dieser innere Konflikt, das war mein Zugang zu dem Material. Hm. So, hauptsächlich.
Und dann gibt es ja da dieses Honigbrot. Steht das symbolisch? Also für mich steht dieses Honigbrot, das der Nanning für seine Mutter auftreiben möchte, wo es eigentlich überhaupt nichts gibt zu essen auf dieser Insel. Oder also kein Honig, kein Brot, keine Butter. Symbolisch für die starke Liebe, die er hat, auch für die Mutter.
Naja, es ist das, was man im Film so ein MacGuffin eben nennt. Also so, das, ja klar, ne, das ist die, richtig, also so wie sie es beschrieben haben, das ist so die bildlich gewordene oder haptisch gewordene Liebe. Aber so, ob es jetzt wirklich so das Symbol ist, am Ende wird es ja von dem anderen, naja, ich will es jetzt nicht spoilern. Ne, es war auf jeden Fall ein guter Motor, um die Geschichte in Bewegung zu bringen. Also ich habe bei Haags Drehbuch überarbeitet. Ja, und in Haags Drehbuch war das, als er früher den Film drehen sollte, in seiner ersten Fassung, war es ein sehr episodisches Drehbuch. Das waren so lauter Episoden, was literarisch vielleicht ganz gut funktioniert, aber ich habe das Gefühl, als Film funktioniert es nicht oder noch nicht. Also entweder macht man wirklich so Episoden, Episoden, Episoden draus, oder man schreibt es um, und diese Honigbrot-Geschichte war eben eine Episode, das zu besorgen. Aber seine Episode, das war so eine 20, 30-seitige Episode. Und ich sagte so zu Haag, hey, wenn wir das irgendwie strecken könnten auf 60 Seiten oder so, ja, dann können wir einen ganzen Film aus dieser Episode eben machen. Ist doch toll. Also ist so, ne? Also ich musste halt an Fahrraddiebe denken, ja, von Die Seeker. Und für was steht das Fahrrad? Also Wohlstand, Existenz, keine Ahnung, so, ne? Also auf jeden Fall ist es ja auch ein Luxus, so, für das das Honigbrot da steht, so, ne? Und wenn man jetzt mal guckt, heute, also gut, sie sind weit weg da. Ich weiß nicht, wie es in Australien der Krieg jetzt betrifft, der Iran-Krieg oder der Ukraine-Krieg. Aber die Kriege, die finden ja eigentlich in der unmittelbaren Umgebung von Europa statt. Ja, also so einer sogar mitten in Europa, der Ukraine-Krieg. Und der andere Krieg jetzt da im Iran, das ist ja nicht so weit. So, das ist ja vor den Toren Europas. Und wir kriegen das halt mit, dass Sachen fehlen. Jetzt wird nicht Honig so in Butter, noch nicht, aber so Benzinpreise. So, oder Kerosinpreise, ja. Das beeinträchtigt uns ganz schön. Und das, wenn das so weitergeht, ist das ja erst auch der Anfang, so, ne? Also, da merkt man denn doch, also auch so damals wie heute, ist, selbst wenn ein Krieg nicht in der unmittelbaren Nähe, also um die Ecke ist, also die Frontlinie nicht jetzt so vor der Haustür verläuft, sondern weit weg verläuft, dass einen der Krieg eben aber trotzdem erwischt oder beeinträchtigt.
Ja, ist bei uns auch so. Und es werden auch schon gestiegene Lebensmittelpreise vorhergesagt. Und ja, Treibstoff soll knapp werden irgendwann. Also der Krieg ist bei uns schon auch angekommen.
Ja, ja. Treibstoff wird knapp. Das ist in Australien. Das ist ja wie bei Mad Max.
Ja. Die Kulisse haben wir dafür.
Ja.
Ja. In einem Interview mit der Zeitschrift EPD Film bezeichnen Sie Amrum als einen der wichtigsten Filme Ihrer Laufbahn. Und Sie sagen auch, dass er Sie verändert hat. Können Sie das ein bisschen erläutern?
Ja, wichtig im Sinne von, also wie ich dazu anfangs gesagt habe, dass, also ich würde gerne, ich habe immer so die romantische Vorstellung, zwei Arten von Filme machen zu können. Also das eine ist das Filme machen. Das ist, wenn man das Zeug schreibt und produziert und dann auch noch dreht. So, ja. Und das ist dann so das der Autorenfilm, der Filmemacher. Aber die andere Romantik ist so der Auftragsfilmemacher. So, da gibt es sofort, Clint Eastwood ist so jemand. Also der liest ein Drehbuch und er findet das ganz toll und dann dreht er das. Clint schreibt das Zeug ja nicht, was er macht. So, ja. Aber er ist halt so, es ist ein amerikanisches Beispiel, aber das kommt halt auch mehr aus Amerika als aus Europa, ne? Diese Auftragsregie-Geschichte. Das ist etwas, was aus dem Studiosystem kommt. Das ist was Amerikanisches. Und das wäre ich eigentlich auch gerne. Also ich habe so diese romantische Vorstellung, so, dass man vielleicht beides sein kann. Ich habe ja auch in der Vergangenheit so Filme gemacht wie Solino. Habe ich das Buch ja auch nicht geschrieben, ne? Oder Film, den ich jetzt gerade mache, ne? Das Drehbuch ist auch nicht ausschließlich von mir. Aber so, bei Amrum war das dann halt so, ich nehme das eben an als Auftragsarbeit und dann denke ich, das ist jetzt mal so ein Projekt, also wirklich als Projekt. In der Musik würde man vielleicht sagen EP oder so, das ist keine Ahnung. Ne? Und dann wird die Auftragsarbeit aber zu einem Autorenfilm. Dann wird dieses fremde Material, was man so aneignet, zu einem persönlichen Werk. Und das ist halt etwas, was ich so in der Form noch nie erlebt habe. Hm. Ja, das war eine total neue Erfahrung für mich und eine sehr wichtige Erfahrung auch für mich. Und das, bevor ich den Film gemacht habe, habe ich mal jemanden gefragt um Rat. Und ich sagte, soll ich das? Ich habe dieses Angebot bekommen und ich weiß nicht, ob ich das machen soll, weil es hat nichts mit mir zu tun. Und dann sagte die Person, doch, du sollst das machen. Und die persönliche Verbindung, die wirst du schon unterwegs finden, sagte er. Und das stimmte. Das stimmte. Und wenn man sich natürlich, wenn man einen Film macht, dann ist das eine Zeit der Konzentration. Man konzentriert sich auf eine Sache, monatelang. Und Konzentration heißt, man macht nur das. Also gut, man ist auch Eltern und so, ne? Und ich habe eine Mutter und so, aber so, das wird ein bisschen vernachlässigt. So, ja, ah, denen geht's gut. Okay, alles klar. Ich mach den Film. Ja, und man macht nur das. Und wenn man denn sich nur ausschließlich mit einer Sache konzentriert beschäftigt, dann wächst das denn in einem? Oder man wächst dann auch in die Sache rein? So. Oder, um es mal so auszudrücken, ein Klischee, jeder Film ist der Kind eines Regisseurs. Das Kind eines Regisseurs. So, ja, alle meine Filme sind meine Kinder. Das war jetzt ein Adoptivkind. Und ich habe gemerkt, ich kann das Adoptivkind genauso lieben wie meine leiblichen Kinder.
Oh, das ist ein sehr schönes Bild mit dem Adoptivkind.
Ja, das Ding ist, Haag Boom hat ja 6 Adoptivkinder gehabt, so. Und die hat er natürlich auch sehr, wie seine eigenen Kinder, leiblichen Kinder eben geliebt.
In Amrum geht's, außer die Themen, die wir gerade besprochen haben, auch eben um Schuld, Ideologie und ja, die Zugehörigkeit. Was sagt denn der Film oder kann der Film auch etwas über die Gegenwart in Deutschland sagen?
Also, ich glaube, dass dieser eine Satz, der da im Film fällt, der, wenn der Junge sagt im Traum zu seinem Onkel, ich habe das nicht getan, ich kann nichts dafür, was meine Eltern getan haben. Und der Onkel sagt, du kannst nichts dafür, aber du hast trotzdem damit zu tun, weil ich dich sehe, muss ich an deine Eltern denken. Das ist natürlich das Trauma der Deutschen oder die Schuld oder die Scham ne, der Deutschen, was 1945 so halt eben losging und eigentlich bis heute fortsetzt. Also wenn man sich die Israel-Politik Deutschlands heute anschaut, So, die ist ja outstanding. Klar, der Holocaust war ja auch outstanding. Ja, aber dennoch ist der Umgang mit der Scham und der Schuld, was dann dazu führt, dass egal, was Israel macht und egal, wer Israel führt, auch wenn das so eine rechtsextreme Bande ist, wir stehen voll dahinter. Das sind nicht die richtigen, also wir in Deutschland stehen dann voll dahinter und supporten das bedingungslos. Ne, und es ist Staatsräson. Das sind meiner Meinung nach nicht die richtigen Schlüsse, die daraus gezogen werden. Und meiner Meinung nach ist das eben die Vergangenheit, die noch nicht abgeschlossen ist. Die Vergangenheit ist jetzt. So, wir sind das, was wir sind in Deutschland, wegen 1945. Wir handeln, wie wir handeln, unfair und mit auf einem Auge blind und behandeln das Völkerrecht sehr, legen uns das sehr zurecht, wie es uns gerade passt, wegen dem Holocaust. Das ist noch nicht abgeschlossen, das ist noch nicht richtig verarbeitet worden. Das ist, der Patient ist noch nicht geheilt, er leidet immer noch unter diesem Trauma. Das macht den Film meiner Meinung nach halt genauso relevant wie, weiß ich nicht, dass man mit AfD-Mitgliedern an einem Tisch sitzt, zum Beispiel. Ja? Also diese Denazifizierung, was ja eigentlich eine Erfindung des Westens, der USA war, um eben ein Bollwerk gegen den Kommunismus zu sein, im Kalten Krieg, das geht ja nicht so auf Knopf. Man drückt auf einen Knopf und dann ist man denazifiziert. Das braucht ja mindestens eine Generation, um das zu verarbeiten und irgendwie so in ein anderes Licht zu rücken, um es mit Abstand zu betrachten und sowas. Und wenn wir dann so großzügig, sage ich mal, einer rechtsextremen, gesichert rechtsextremen Partei, einer völkischen, also einen Ausläufern völkischen Partei, die Stimmen geben, dann denke ich, ist das auch das Thema 1945 eben nicht abgeschlossen. So, wir waren da ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen genauer und das ganze Ausland hat uns dafür bewundert, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen, aber die realisieren jetzt eben auch, die kochen auch nur mit Wasser, also wir jetzt hier. Ne? Hm. Ich sage das deswegen, weil ich gerade aus Spanien kam und da Interviews gegeben habe und die mir sagten, wir haben die Deutschen nur bewundert für den Umgang mit der Geschichte und sind jetzt total desillusioniert wegen der AfD dort. Hm. Ja? Also solange es einer Gesellschaft ökonomisch einigermaßen gut geht, ne? So wirtschaftlich, wie das in Deutschland ja bis, weiß ich nicht, vielleicht bis 2000 so der Fall war oder sowas, ne? Und ein bisschen darüber hinweg. Solange ist alles gut und alles ist klar und so, und aber je, wenn dann die Preise hier anziehen und hier, nimm hier eine Krise, Covid, und nimm da eine Krise, Ukraine-Krieg, nimm da eine Wirtschaftskrise, nimm da die Goldman und Sachs Blase 2008. Ja, realisiere die Grenzen des Wachstums und schon tendiert es zu einem Extrem. Das heißt, man hat das nicht verarbeitet, man verstand nicht darüber oder sowas. Es ging uns einfach nur zu gut.
Ja, das Wirtschaftswunder hat es möglich gemacht bis vor kurzem. Wir sprechen ja jetzt, weil das German Film Festival hier in Australien einen Fokus auf Fatih Akin hat und wir sehen vier Filme. Wie fühlt sich das denn an vom anderen Ende der Welt aus?
Oh, ich finde das sehr, also das tut ganz gut. Also das, ich bin da ganz ehrlich, ne? Wenn man wird älter und man ändert sich ja auch, die Filme ändern sich ja auch, ja, andere Filmemacher kommen und so, ja, das Geld wird knapp und dann schätzt man das, dass man so gefragt wird und dass das Werk gefragt wird und so. Dass, ich wache ja nicht morgens auf und gucke in den Spiegel und sage, mein Werk wird gefragt oder sowas, weißt du, sondern Ich wache morgens auf und schaue in den Spiegel und denke so, oh Mann, hoffentlich kriege ich den Film finanziert und hoffentlich kriege ich die Firma über die Runden und so, ja. Also immer so voller mit Zweifel und auch mit Ängsten so, ne? Also Sorgen, sagen wir mal Sorgen statt Ängste, ne? Und wenn man dann so einen Booster kriegt, dann vom anderen Ende der Welt, so, das hilft, sage ich jetzt mal so. Also so, alles, was Glückshormone macht, Endorphine freisetzt, ist gut.
Ja, Dopamine aus Australien. Vielen Dank auch für,
gerne,
für die Zeit und das offene Gespräch.
Ja, viel Spaß damit und genau, irgendwann komme ich.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.